Frühstück bis 18 Uhr. Meine Krebswerte steigen. Sie stoben auseinander wie ein Rudel Antilopen auf der Flucht vor einem Raubtier. Das Rascheln des Grauens kommt. Die Tresenkräfte stürzen sich urplötzlich auf Arbeiten, die sonst niemand von ihnen ohne richterliche Anweisung übernahm. Gläser wurden poliert, Schnapsflaschen mit einem feuchten Tuch vom Staub befreit. Ja, es wurde sogar abgewaschen. In der Vergangenheit wollte auch schon einmal jemand beobachtet haben, wie gute Launehörnchen in Panik aus dem Brotkorb gesprungen waren, um sich hinter dem Tresen zu verstecken. Die Gehirne der Angestellten hatten bereits im vorbewussten Zustand die Töne des Tütenraschelns verarbeitet. Die Tür des Cafés öffnete sich und ein älterer Herr betrat die Lokalität, die einen Flussnamen mit einer Hausnummer dahinter trug. Abgekämpft sah er aus, in seinem zerknautschten Trenchcoat, mit einem zu oft gewaschenen und daher flockig gewordenen grauen Schal um den Hals. Sein Haarwuchs hatte sich auf Nacken und Ohren verschlagen, das schüttere Haupthaar wirkte zerzaust. Der vermeintliche Gast schnaufte wie ein Marathonläufer auf den letzten Metern und ging gebückt, denn er trug schwer. Jede Hand umfasste zwei gefüllte und ausgebeulte Plastiktüten, als käme er vom Großeinkauf für die Weihnachtsfeiertage. Für das Personal, für Steffen, Jule und Vanessa, alles andere als ein ungewohnter Anblick. Ging dieser Mann mit Rollkoffer oder Rucksack auf Tour, nützte ihm das wenig. Nicht bloß an diesem Ort, auch im gesamten Viertel hieß er nur Tüte. Was das Plastik des Mannes in seinen 70ern verbarg, genau wusste das keiner. Aber der Verdacht lag nahe, dass es Presseerzeugnisse waren, denn nur deshalb befand er sich überhaupt hier. Es gab böse Zungen im Viertel, die behaupteten, dieser Mann wäre schon mit einer Tüte in der Hand geboren worden, mit seiner Nachgeburt darin. »Ist er da?« Natürlich lag er, griffbereit, der Stadtbote. Wie an den vorangegangenen 700 Werktagen mindestens. Niemand konnte sich mehr daran erinnern, warum dieses ungewöhnliche Arrangement eigentlich funktionierte, warum dieser zerzauste Mensch eine der drei Ausgaben des Stadtboten einfach so umsonst in die Hand gedrückt bekam und mitnehmen durfte. Eines jener Exemplare, die eigentlich für die Gäste und ihren Aufenthalt im Café bestimmt waren. Verzehren tat Tüte nämlich nie etwas. Kein Algenfrühstück, keine Kokosmelonen-Kaltschale, kein veganen Brownie, nichts mit Pecorino-Spähen. Nichts aus dem umfangreichen Kaffeeangebot, kein Kaffeebonbon, die Spezialität des Hauses. Hatte ihm das viele Tütenschleppen die Kehle ausgedürrt, bediente er sich an der Karaffe mit Leitungswasser, die auf dem Tresen stand. Niemand wusste also, warum dieser Mann hier gestattet war, ohne Unterlass mit seinem Plastik zu rascheln, aber vielleicht hatte sich ein ehemaliger Geschäftsführer von dieser Geste erhofft, so etwas wie einen Freibrief zu erhalten. Der Alte bekam seine Zeitung und man selbst seine Ruhe. Was für ein Irrglaube! Der Vorgang der Übergabe wurde Tag für Tag unendlich in die Länge gezogen und dauerte einige Dutzend Ewigkeiten. Die Schlagzeilen wurden kommentiert, die politischen Ereignisse des Vortages. Tüte beklagte die Mühsal, in dieser globalen Welt auf dem Laufenden zu bleiben. Immer gab es eine Ausstellung, eine Lesung, ein Theaterstück, einen öffentlichen Vortrag, den er wort- und gestenreich zu empfehlen wusste. Flyer hatte er dem Personal mitgebracht, Einladungen, Prospekte. Alles, was es so kostenlos gab, alles, was im Entferntesten beim Auspacken Geräusche verursachte. Und hemmungslos wurde weitergeraschelt, als würde ein Sounddesigner sein Meisterstück abliefern wollen. Nun wurde die Zeitung feierlich auseinandergepflückt und in die einzelnen Bücher zerteilt. »War jemand von euch schon einmal in Rom?« setzte er am heutigen Tag an, ohne die Antwort der arbeitswütigen und in gleichem Maße maulfaulen Tresenkräfte abzuwarten. »Es gibt dort, in der Nähe von der Piazza Navona, ein ganz hervorragendes Restaurant, das von afrikanischen Nonnen geführt wird.« »Genau dein Ding«, nickte Vanessa Steffen zu. Losgelöst von ihrem eigenen Willen drehten sich die Köpfe des Tresenpersonals automatisch Tüte zu. »Wie gesagt, eine vorzügliche Küche. Man sollte mittags mit der Gänseleber beginnen, dann den Fasan mit Ananas nehmen und zum Schluss die vielleicht etwas zu flüssige, aber keinesfalls klebrige und bestens munde Crème Brûlée.« Tüte kannte kein Erbarm. »Und das Restaurant hat einen ganz entscheidenden Vorteil für Rom. Es verfügt über gekühlte Räume. Kardinäle bekommen 25% Rabatt, Päpste und Ex-Päpste sogar noch mehr.« »Also das Richtige für uns Schnäppchenjäger«, zischte Steffen. »Und was ist mit Ex-Papstbrüdern?« In den verzweifelten Gesichtern von Jule, Steffen und Vanessa stand nur noch die ebensolche Frage: »Warum nahm dieser Mann nie einen Tag zum Wein? Blieb dem Lokal, das ein Flussnamen mit einer Hausnummer dahinter trug, keinen einzigen Tag fern. Gäste und Stammkunden, die Nerven strapazierten, gab es genug. Aber Besucher, die nicht mal welche waren, Jule, Vanessa und Steffen, bevorzugten lieber die anderen, die Geld dafür hinterließen, dass sie für Komplikationen sorgten, wie die Dame mittleren Alters, die stundenlang über ihren Teebeutel philosophieren konnte, oder die magersüchtig wirkende Mitzwanzigerin, die nach sämtlichen Inhaltsstoffen der Speisen fragte, eine Allergie gegen dies und das hatte und auch gegen Steffen, die ständig umdisponierte, ihren Sitzplatz wechselte und Angebissenes zurückgehen ließ, weil es angeblich nicht in Ordnung war. Es würde der Tag kommen, an dem sie das Leitungswasser diagnostizieren lassen würde, nach dem Chromgehalt und der Carbonathärte fragen und wie es denn schlussendlich schmecke. Und manche führten sich schlichtweg auf, als hätten sie das Etablissement gerade gekauft oder als wären sie gerade eingezogen. Wie seine Wohnung wohl aussieht, bestimmt ist er Messi, warf Steffen in die Runde. Nach Querverweisen auf die kreolische Küche und die ursprünglich von flämischen Jesuiten gebaute Riesenorgel der heiligen Agnes in Agone hatte der Mann, den sie Tüte nannten, endlich seinen Weg fortgesetzt, nach einem letzten Raschler, einem letzten Schnaufer. Sicher sind alle Zimmer vollgestopft mit bedruckten toten Bäumen. Vielleicht geht er auch noch in andere Lokale und kriegt die Rundschau und das Abendblatt, bemerkte Jule. Und dann trägt er die Zeitung in seiner Wohnung von links nach rechts, fügte Vanessa an. Ob er je schlafen geht, bevor er die allerletzte Zeile gelesen hat, müsste dann eigentlich jeden Tag etwas später werden. Eines Tages gerät er vielleicht in Rückstand, liest die Montagsausgabe erst am Dienstag, dann am Mittwoch oder so und so weiter. Und von der Apokalypse erfährt er dann erst 3 Tage nach Vollzug. Warum haben wir eigentlich noch nie darüber nachgedacht, diesem Tütenterror ein Ende zu setzen? Können wir dem alten Mann doch nicht antun, hat bestimmt ein schwaches Herz. Das geben die alle vor zu haben. Kenne ich von meiner Mutter. Mit der Demenz hat sie auch ihre Herzkrankheit vergessen. Es geht ihr körperlich blendend. Also wieso nicht? Der schnurrt sich hier Tag für Tag durch, Jahr für Jahr, und nimmt nicht mal ein gekochtes Ei für 90 Cent. Was meint ihr? Wir könnten ihm erzählen, dass wir ab sofort nur noch 2 Ausgaben bekommen. Und davon können wir beim besten Willen keine einzige abgeben. Tja, warum eigentlich nicht? Mal sehen, ob er dann hier ausgiebig frühstücken kommen wird und dabei das Schwarze aus der Zeitung liest. Unsere Umsätze werden schlagartig in die Höhe schnellen und Tüte an Gewicht zunehmen. Ach du Scheiße, da ist er ja schon wieder. Das ging nun aber wirklich schnell. Steffen, dein Part. Da waren wieder diese Tüten, ihr Rascheln und mit ihnen dieser Mann im zerknautschten Trenchcoat. Diesmal hatten ihm alle von Anfang an den Blick zugewandt, in gespannter, fast schon freudiger Erwartung. Das erste Wort gehörte jedoch Tüte, beziehungsweise die ersten Sätze. Sätze und Absätze. »Ich will auch nicht weiter stören, aber ich habe euch vorhin vergessen, von einem Weltwunder zu berichten. Meine Sonnenblumen haben nämlich gestern angefangen zu blühen. Ich hatte ja eine Packung Samen mitgenommen, kostenlos, vor ein paar Wochen in diesem Laden im Werfelring, benannt nach dem österreichischen Schriftsteller Franz Viktor Werfel, 1890 bis 1945, ein Wortführer des Expressionismus, der die Lyrik liebte, und wie viele andere auch Alma Mahler, mit der er, wie man sagt, einen Sohn zeugte, der aber mit einem Jahr verstarb. Unter Almas Einfluss, Steffen setzte an, aber hielt sofort inne. Er wusste den richtigen Namen des alten Mannes nicht, dafür aber, dass er seinen Spitznamen hasste. Eine kurzzeitige Aushilfskraft, die sich ansonsten von Rauchpause zu Rauchpause gehangelt hatte, hatte ihn einmal unbedarft vor ein paar Wochen damit angesprochen. »Du, mein Lieber, wir haben schlechte Nachrichten für dich. Gerade erfahren. Ab morgen, frag uns nicht warum, kriegen wir nur noch 2 Stadtboten geliefert. Und tja, da können wir leider keinen von abgeben.« Tüte schaute aus, als würde auf der Stelle zusammenbrechen, als hätte ihm gerade jemand verkündet, seine 7 Enkel wären alle bei einem Terroranschlag ums Leben gekommen. Einen Moment lang herrschte Schweigen in dem Café, das einen Flussnamen mit einer Hausnummer dahinter trug. Selbst von den besetzten Tischen war kein Muck zu vernehmen, als würden alle den Showdown aufmerksam beobachten. Die Magersüchtige rührte sich nicht vom Fleck. Doch schlagartig hellte sich Tütes Miene auf. Er war auf eine Idee gekommen, wie er zurückschlagen konnte. »Dann hebt mir doch einfach eine der beiden anderen Ausgaben auf, und ich hole sie mir einen Tag später ab, wenn sie nicht mehr aktuell ist. Das ist doch ein nahezu perfekter Vorschlag zur Güte.« »Und auf diese Weise bleibe ich euch erhalten. Alles bleibt gut.« Steffen zog ein Gesicht, als würde er gleich in den Tresen beißen wollen. Tüte war sichtlich zufrieden mit der im Alleingang gefundenen Lösung und sah den Vorgang als abgeschlossen an. Ohne eine Gegenreaktion abzuwarten, kehrte er zu seinem Vortrag zurück. Bevor Alma Werfel heiratete und vorher noch den Architekten Walter Gropius, hatte sie eine heftige Affäre mit dem jüngeren Maler Oskar Kokoschka. Schon mal von den 6 Fächern für Alma Mahler gehört? Steffen rang um Worte. Nochmal kurz zum Stadtboten, mein guter. Bringt dir das denn überhaupt etwas, so einen ganzen Tag später? Willst du nicht schauen, ob sich da vielleicht eine andere Quelle für dich auftut? Ich meine nur, es gibt auch kaum Schlimmeres als, eine Zeitung vom Vortag zu lesen. Tütes Gesicht spiegelte völliges Unverständnis wider. Vom Vortag? Lesen? Wieso lesen? Er schüttelte das schüttere Haupt. Ich lese die Zeitung doch nicht. Ich brauche die allein zum Auslegen des Schlafhauses meiner Igel.